Es geht heute Abend um eine Sache, die anfängt im Lukas-Evangelium. Wenn ihr mal eure Bibel aufschlagt, die ihr hoffentlich dabei habt. Lukas Kapitel 24, Vers 13. Und es war, nachdem Jesus auferstanden war von den Toten, und dann war er verschwunden. Das Grab war leer, die Jünger sind ans Grab gegangen und haben Jesus gesucht und haben ihn nicht gefunden. Und dann waren sie bitter enttäuscht. Sie wussten zwar die Verheißung, er wird auferstehen, aber so ganz verstanden haben sie es nicht und sie waren traurig, dass er jetzt weg war. Und zwei von den Jüngern sind zu der Stadt Emmaus oder zu dem Dorf Emmaus gelaufen. Das ist so 11 Kilometer entfernt von Jerusalem. Und auf diesem Weg haben sie halt so gejammert und ach Mann, wie konnte das passieren? Warum hat Jesus das mit uns gemacht? Und wir dachten doch, er ist der Messias. Und auf jeden Fall im Lukas-Evangelium 24, Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit dem Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Die Schriften, die die hatten damals, war das heutige Alte Testament. Jetzt nur die Frage, wo finden wir Jesus im Alten Testament? Jesus lebte noch nicht zur Zeit des Alten Testaments. Er wurde erst geboren um das Jahr 2, 3 nach Christus. Da streiten sich die Gelehrten, wann das genau war. Aber die Bibel ist 2000 Jahre älter, also die Schriften. Und da soll jetzt Jesus drin vorkommen? 2000 Jahre vor seiner Geburt? Was könnten das für Schriftstellen sein, die Jesus denen da erklärt hat auf dem Weg? Im Johannes steht noch ein ähnlicher Vers. Da steht: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, eben Jesus. Die Jünger hatten auf dem Weg nach Emmaus eine Erscheinung von Jesus. Es war also kein Traum, was sie hatten, sondern da war wirklich jemand, eine Person, neben ihnen hergelaufen. Weil es können nicht zwei Leute gleichzeitig dasselbe Traum haben, sondern da war jemand. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Es steht hier, ihre Augen wurden gehalten. Also sie waren irgendwie blind und haben nicht gemerkt, dass das Jesus ist. Vielleicht hat er auch anders ausgesehen, als er vorher ausgesehen hat, in seinem richtigen Leib, den er hatte. Und also das war eine Erscheinung. Und es gibt solche Erscheinungen auch im Alten Testament. Genau so diese Art Erscheinungen wie Jesus, denen zwar auf dem Weg erschienen ist, gibt es im Alten Testament Erscheinungen von Jesus. Die sind zwar nicht so direkt sichtbar, dass man sieht, ah ja, das ist der Jesus, der da erscheint in den Schriften, aber ich möchte mit euch das durchgehen und euch zeigen, woran man erkennen kann, dass das doch Jesus ist, der da an gewissen Stellen hier und da erscheint. Und auf dem Manuskript habe ich mir so ein bisschen halt was niedergeschrieben, was ich gedacht habe oder was mir also eingefallen ist oder so. Im Alten Testament gibt es zwei verschiedene Arten von Schriftstellen, die Jesus den zwei erklärt haben könnte. Einmal sind es diese Erscheinungen, die nennt man auch Theophanien. Und die gibt es in zwei Arten. Also einmal diese realen Erscheinungen, dass Leute wirklich jemanden sehen, eine Person, die wirklich da steht, die auch von verschiedenen Leuten gesehen wird. Und dann gibt es Erscheinungen in Visionen, wo also Leute im Alten Testament einen Traum haben oder irgendwie wie so im Delirium sind und halt was sehen. Das sind also mehr Visionen von Jesus. Die gibt es also auch im Alten Testament. Und es gibt Vorhersagen von Jesus, also Prophetien, dass also Leute irgendwelche Aussagen machen, irgendwas sagen so, und der Messias wird kommen und einreiten auf einem Esel, hat zum Beispiel der Maleachi, glaube ich, gesagt. Und also so gibt es verschiedene Sachen im Alten Testament, die auf Jesus hindeuten. Ausblicke, Vorhersagen und Erscheinungen. Und wir wollen uns heute Abend mal 5 Erscheinungen ansehen von Jesus, und die erste davon finden wir gleich auf der ersten Seite der Bibel. Jetzt könnt ihr mal ganz vorne hingehen, das erste Buch Mose, Kapitel 1. Ob das jetzt so eine richtige Erscheinung ist, weiß ich nicht, weil da war noch niemand, dem Jesus hätte können erscheinen zu der Zeit, weil da hat gerade die Schöpfung begonnen. Und da steht im Anfang. Da steht also Kapitel 1, 1. Buch Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Jetzt steht da in unserer Bibel Gott. Im Originaltext aber, im Hebräischen, steht an dieser Stelle das Wort Elohim. Und Elohim ist eine Pluralbezeichnung für Gott. Und gleichzeitig aber auch die Bezeichnung für einen einzigartigen Gott. Also ein Gott, der eins ist, aber trotzdem im Plural bezeichnet wird. Und das deutet hin auf die Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also sehen wir hier schon die drei Personen, die bei der Schöpfung beteiligt sind. Da ist Jesus auch dabei. Weitere Merkmale im 1. Mose 1, Vers 26. Das seht ihr auch auf eurem Manuskript, müsst ihr jetzt nicht unbedingt in der Bibel blättern. Da steht, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich, hat Gott gesagt. Lasst uns Menschen machen. Wen hat er damit gemeint? Uns. Hätte er können sagen, ich will jetzt Menschen machen nach meinem Bild. Aber er sagt, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und das sagt er zu Jesus und dem Heiligen Geist. Und im 1. Mose 3, 22 steht, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Im 1. Mose 11, 7, wohlan, lasst uns herabfahren und so weiter. Und im Jesaja 6, 8 steht auch, da sagt Gott, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Oder Jesaja sagt hier, nimm mich, ich bin da. Also der Gott, der alles erschaffen hat, war ein Gott der Dreieinigkeit, im Plural beschrieben. Und die Schrift zeigt eben bei der Schöpfung, dass diese drei Personen da anwesend sind. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Da steht auch im 1. Mose am Anfang, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist im Vers 2. Also da sieht man auch, dass der Geist Gottes da war. Und noch ein weiterer Beweis dafür, in Kolosser 1, da steht in den Versen 15 bis 18, in Jesus ist alles erschaffen. Also dass eben Jesus alles erschaffen hat und da in ihm alles gemacht wurde. Also ist die erste Erscheinung von Jesus im Alten Testament, gleich am Anfang, im 1. Buch Mose, kommt Jesus vor. Das war wahrscheinlich auch das Erste, was er den zwei Jüngern auf dem Weg erklärt hat. Sagt er, hier, da war Jesus schon dabei, bei der Schöpfung. Das Zweite, Seite 2, Jesus der hohe Priester. Das ist eine etwas geheimnisvolle Erscheinung von einem Mann, ihr habt da schon drüber gehört, der Melchisedek oder Melchisedek. Das ist im 1. Mose 14, Vers 18. Wir sind da etwa jetzt 2000 Jahre nach der Schöpfung, im Jahr 2100 vor Christus. Und da kommt Abraham Abraham, das war damals so der Großvater von allen Völkern, das war der Patriarch, der Anführer der Stämme, das war derjenige, zu dem man ging, um Rat zu holen. Also der Abraham war so alles zusammen, König, Bundeskanzler, Präsident, alles in einer Person. Und auch oberster Priester oder so, wenn man das so bezeichnen will. Und auf jeden Fall ging Abraham hin zu diesem Melchisedek und da steht, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Was bedeutet Melchisedek? Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und er bedeutet König des Friedens. Wenn ich euch jetzt vorher gefragt hätte, wer fällt euch ein zu der Bezeichnung König des Friedens? Wer ist König des Friedens? Jesus. Wer ist König der Gerechtigkeit? Jesus, würde man es jetzt so spontan sagen. Liegt sehr nah einfach. Ne? Der Ort Salem war die Vorgängerstadt von Jerusalem. Also aus dem Ort Salem entstand die Stadt Jerusalem. Allerdings ist es bemerkenswert, Jerusalem hatte vor 2 Jahren ungefähr 3000 Jahrfeier. Das heißt, Jerusalem ist etwa 1000 vor Christus entstanden. Wir sind aber hier im Jahr 2100 vor Christus. Wir sind also noch 1000 Jahre vor Jerusalem. Der König von Salem bedeutet, also Salem heißt Frieden und ist gleichzeitig Jerusalem. Also wortwörtlich übersetzt bedeutet Salem Frieden. König des Friedens und König von Salem. Und was hat er in der Hand? Brot und Wein. Was ist Brot und Wein? Ist Zeichen des Opfers Jesu. Kommt also sonst in der Bibel so nicht vor, außer wieder bei Jesus beim Abendmahl und ist eben das Zeichen für das Opfer Jesu. Der Melchisedek findet man sonst nicht in der Bibel. Er ist also in keinem Stammbaum zu finden. Alle anderen wichtigen Leute in der Bibel findet man in den Chroniken, in den Büchern Könige, sind irgendwo aufgeführt und dann heißt es, und der stammte von dem und dem ab. Oder der war der Vater von dem und dem. Oder dann heißt, und als der 250 Jahre alt wurde, ist er Vater geworden von dem und dem. Aber von Melchisedek liest man überhaupt nichts. Melchisedek hat keinen Anfang und kein Ende. Der Paulus beschreibt es auch später so. Oder nee, nicht der Paulus, Entschuldigung, der Schreiber des Hebräerbriefes. Der beschreibt, dass Melchisedek ohne Anfang und ohne Ende war. Und über seinen Ursprung ist nichts bekannt, man weiß nicht, wo er herkommt und über seinen Verbleib ist auch nichts bekannt. Also der erscheint hier nur einmal an der Stelle in der Bibel. Also Melchisedek kommt sonst nicht mehr vor. Er wird aber dann noch in 2 Büchern erwähnt, einmal eben im Hebräerbrief. Es sind mehrere Verse und Kapitel über den Melchisedek, wo erklärt wird, wer der ist und was er gemacht hat. Und im Psalm 110 da steht du, also da geht es über Jesus, du Jesus bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also er bezeichnet Jesus als den ewigen Priester, den Hohepriester, so wie der Melchisedek das damals schon als Vorläufer war. Jetzt ist noch wichtig zu sehen, dass der Melchisedek ja kein Jude war, weil die Juden, die haben alle einen Stammbaum gehabt und waren irgendwo Nachfolge von Noah oder von Abraham oder von Jakob. Melchisedek ist kein Jude, ist also ein Heide. Aber wie könnte ein Heide der Priester des höchsten Gottes sein? Es ist also auch irgendwie so nicht ganz möglich. Und dann, was ganz komisch ist, dass der Patriarch Abraham, der also eigentlich so der Oberste im Volk ist, der gibt der Melchisedek den 10. Teil von seinem Opfer. Und wer bekommt normalerweise den 10.? Gott. Der Melchisedek segnet den Abraham von Gott El Elyon, das ist diese Übersetzung Gott des Höchsten, obwohl der Abraham zu dem Zeitpunkt schon die Verheißung hatte von Gott. Also Abraham hätte jetzt eigentlich nicht nochmal extra einen Segen gebraucht. Und zu der Zeit damals gab es auch noch kein Gesetz. Also dieses Dieses Priestertum war noch nicht bekannt, weil die Leviten waren die ersten Priester, die eingesetzt wurden zum Priesteramt. Und es gab auch noch kein Gesetz, weil Mose, die Zeit Mose war erst 500 Jahre später. Also es gab das noch nicht mit Gott was opfern, das kam alles erst viel später. Das war also jetzt so ein Ding, wo der Abraham einfach von sich aus so gemacht hat. Was ganz interessant ist, Jesus selbst sagt im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 55, dass er selbst Abraham gesehen hätte. Das lesen wir jetzt mal gerade zusammen. Also Johannesevangelium, Kapitel 8. Da begeht Jesus also in den Augen der Schriftgelehrten total die Gotteslästerung. Kapitel 8, Vers 55. Oder eins vorher, nee, noch eins vorher, Vers 53. Die Juden haben also da mit ihm diskutiert und dann sagen sie zu ihm: Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist, und die Propheten sind gestorben? Was machst du aus dir selbst? Sie werfen ihm also vor, dass er sich da hochstapeln will und da angibt. Und Jesus antwortet: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Also er sagt hier, sein Vater ist Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn, und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Die konnten das nicht glauben, weil Abraham 2000 Jahre vorher gelebt hat. Sagen sie, ja, wie soll das sein? Du lebst jetzt hier, bist 50 Jahre alt, oder noch nicht mal 50 Jahre alt, er war 30 damals, und du behauptest jetzt, du hättest Abraham gesehen, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Das ist ja wohl das Letzte. Und dann sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Also er sagt, noch bevor der Abraham geboren war, war er schon existent. Also dann war es ganz aus. Dann hoben sie die Steine auf, um auf ihn zu werfen, steht danach. Jesus verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus und wollten ihn umbringen, wie er das dann noch gesagt hat. Also Jesus sagt, er hat Abraham gesehen. Aber wo kann er den Abraham gesehen haben? Mir fällt jetzt keine andere Stelle ein, als wie diese Stelle, wo eben der Melchisedek bei Abraham ist. Und wenn man das alles zusammennimmt, bin ich der Meinung, dass eben Melchisedek Jesus war, der da in Erscheinung getreten ist, als eben dieser Melchisedek. Wenn man alle Komponente eben zusammennimmt, eben einmal der Name König des Friedens, König der Gerechtigkeit, er hat das Brot und den Wein, der bringt ihn der Zehnte als Opfer und Jesus selbst sagt, er hätte Abraham gesehen. Die nächste Seite. Jetzt erscheint Jesus als jemand anderes. Jetzt, ihr denkt jetzt vielleicht, ja, wieso ist Jesus laufend jemand anderes? Es ist doch Jesus, warum ist er laufend wie jemand anderes? Da habe ich mir so überlegt, eigentlich sind wir ja alle, jeder jemand anderes. Ihr kennt jetzt mich da als Markus, der in die Chapel kommt. Ich bin aber gleichzeitig auch ein Familienvater. Meine Tochter kennt mich halt als ihren Papa. Dann bin ich ein Geschäftsführer. Meine Kunden kennen mich als Fliesenlegermeister. Die wissen vielleicht nicht, dass ich da in eine Gemeinde gehe. Andere Leute, die kennen mich nur als Pianospieler, als Musiker. Wieder andere Leute kennen mich als Sachverständiger für Fliesen, weil ich dann irgendeine Gutachter erstelle. Oder andere Leute kennen mich, weil ich schon mal einen Artikel geschrieben habe für irgendeine Zeitschrift. Also denkt, jeder hat irgendein Bild von der Person. Es ist immer dieselbe Person, aber doch in verschiedene Ämter oder Positionen oder Erscheinungen oder wie soll ich das sagen, oder in Auftritten, in verschiedene Bildern eben. Und so denke ich, ist es hier auch, dass es derselbe Jesus ist, der immer wieder in eine andere Version oder in eine andere Art eben erscheint. Denke ich, ist also nichts Negatives dabei. Im Buch Josua sind wir jetzt. Das spielt jetzt etwa so 500 Jahre nach dem Melchisedek. Wir sind also jetzt so 1550 vor Christus. Da war gerade Mose gestorben und der Josua hat das Amt von Mose übernommen und führt jetzt das Volk Israel ins gelobte Land. Und jetzt bekommt der Josua eine Erscheinung. Das ist im Buch Josua, Kapitel 5, Vers 13. Jetzt muss ich erst blättern. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israels. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua. Also ich bin der Meinung, das ist immer noch dieselbe Situation in dem Moment, wo Josua eben da niederkniet, weil es wird keinen Sinn machen, wenn diese Erscheinung nur sagen wird, ich bin jetzt da, damit du deine Schuhe ausziehst und fertig und sagt dann nicht nichts weiter, sondern ich denke, dass eben das Kapitel 6 hier dazugehört. Und dann sprach eben der Herr zu Josua, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es 6 Tage lang machen. Und so weiter. Und jetzt erklärt er ihm praktisch, wie sie Jericho zu Fall bringen. Diese Riesenstadt mit Riesenmauer, die eigentlich uneinnehmbar war. Und die mussten also einfach um die Stadt rumziehen und dann sollten am 7. Tag, war die Verheißung, dann fallen die Mauern eben zusammen. Und die Leute von Jericho haben darüber gelacht. Die haben gesagt, die Spinner da, die ziehen da um die Stadt und denken jetzt, das hilft was. Naja, sie haben sie dann erlebt. Aber auf jeden Fall, wer ist es jetzt, der da vor Josua steht? Es war ein Mann mit einem Schwert. Es war kein Engel. Also es steht hier ein Mann, stand da. Und wer ist dieser Mann? Ich bin der Meinung, das ist Jesus. Weil er nennt sich der Oberste des Heeres des Herrn. Es gibt also einen Engel Gabriel, es gibt einen Engel Michael, die sind bekannt, aber die hätten sich bestimmt hier vorgestellt und gesagt, ja, ich bin der Engel Michael und ich soll dir jetzt was mitteilen. Aber der hier sagt seinen Namen so nett. Er sagt nur, er ist der Oberste des Heeres des Herrn. Im Buch der Offenbarung im Kapitel 19, beim zweiten Kommen von Christi, wenn also Jesus wiederkommt, da steht, er heißt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Da finden wir unseren Jesus wieder als der Kriegsführer, als der Anführer, der die letzte Schlacht kämpft, die Schlacht von Armageddon. Und da ist Jesus dieser Oberste des Heeres. Also, Josua betet ihn als Herr an. Er sagt, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und dann heißt es auch im Text, und der Herr sprach zu Josua. Die Anbetung von Engeln wäre sehr untersagt gewesen. Es war verboten, Engel anzubeten zu der Zeit. Also kann es kein Engel gewesen sein. Josua sollte seine Schuhe ausziehen, weil er sich an einem heiligen Ort befindet. Der Grund ist, weil Gott gegenwärtig war. Ein Engel hätte nicht gesagt, zieh jetzt deine Schuhe aus, ich bin ein heiliger Engel, sondern Jesus hat es gesagt, weil er Gott ist und das in dem Moment eine heilige Stelle war. Genauso ist es dem Mose passiert, ein paar hundert Jahre vorher, als er am Dornbusch war. War genau die gleiche Situation. Und auch dort hieß es, zieh deine Schuhe aus, weil du auf heiligem Boden bist. Aber da kommen wir gleich dazu, das kommt im Nächsten. Und eben dann sprach der Herr zu Josua, den Befehl Jericho zu erobern. So, jetzt gehen wir auf die nächste Seite. Jetzt erscheint Jesus als Engel. Aber als besonderer Engel. Und wir sind jetzt im Buch der Richter. Das ist also nochmal so 400 Jahre später. Wir sind jetzt so 1100 vor Christus im Buch Richter, Kapitel 2,1. Da ist die erste Erscheinung. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht und so weiter. Und dann heißt es nochmal, und es geschah im Vers 4, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israels geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Im Richter Kapitel 13 erscheint er dann noch einmal. Richter 13, Vers 13. Nee, falsch, vorne. Vers 8 schon, da geht's also los. Da betete, also der war erschienen, der Engel, und wieder weggegangen. Und dann, der war also einer Frau erschienen und der Mann hat es nicht geglaubt. Und dann hat die Frau gebetet, er soll doch bitte nochmal erscheinen, dass es ihr Mann dann zeigen kann, dass er das auch glaubt. Da betete Manoach zu dem Herrn und sagte, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch noch einmal zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Jungen, der geboren werden soll. Die war also schwanger, die Frau. Und Gott hörte auf die Stimme Manoachs und der Engel Gottes kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade auf dem Feld saß und Manoach, ihr Mann, nicht bei ihr war. Achso, der Manoach ist der Mann, der hat es gebetet. Da beeilte sich die Frau, lief, berichtete es ihrem Mann und sagte zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Da machte sich Manoach auf und folgte seiner Frau. Und er kam zu dem Mann und sagte zu ihm, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Er sagte, ich bin es. Und Manoach sagte, nun, wenn dein Wort eintrifft, was soll die Lebensweise des Jungen und sein Tun sein? Da sprach der Engel des Herrn zu Manoach, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen, und Wein und Rauschtrank soll sie nicht trinken, und sie soll nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie beachten. Und Manoach sagte zu dem Engel des Herrn, wir hätten dich zurückgehalten und dir ein Ziegenböckchen zubereitet. Doch der Engel des Herrn sprach zu Manoach, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer zubereiten, opfere es dem Herrn. Manoach hatte nämlich nicht erkannt, dass es der Engel des Herrn war. Da sagte Manoach zum Engel des Herrn, wie ist dein Name? Wenn dein Wort eintrifft, möchten wir dich ehren. Doch der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Die anderen Engel hätten vielleicht gesagt, mein Name ist Gabriel, mein Name ist Michael, aber er hat gesagt, mein Name ist, guten Abend, mein Name ist zu wunderbar. Und wer hat den Namen wunderbar in der Bibel? Wunderbarer Ratgeber, wunderbarer Herrscher oder wie auch immer? Jesus. Es gibt, wenn ein Engel erscheint, heißt es immer, ein Engel Gottes erscheint oder der Engel Gabriel erscheint. Also es wurde entweder von Engel in einer unpersönlichen Form gesprochen oder halt mit Namen bezeichnet. Aber der Engel des Herrn, der erscheint insgesamt da nur dreimal in der Bibel, also was ich jetzt so gefunden habe, dreimal. Eben hier im Buch Richter, dann erscheint er im 1. Mose der Hagar, die also in die Wüste entflohen ist und beinahe gestorben wäre. Und da kommt der Engel und rettet sie, gibt ihr Wasser zu trinken und gibt ihr eine Verheißung und sagt, deine Nachkommen werden sehr viele sein. So. Da heißt es auch, der Engel des Herrn erschien ihr. Und im 2. Mose, Kapitel 3, Vers 2, da ist Mose am brennenden Dornbusch. Und auch da heißt es, der Engel des Herrn stieg aus dem Dornbusch heraus und sprach zu Mose. Und da ist es eigentlich klar, dass das Gott selbst ist, der da zu Mose spricht. Und wenn man das alles jetzt noch weiter guckt, hier haben wir noch auf dem Manuskript hier, wo steht, interessant, im Neuen Testament erscheint dieser Engel nicht. Also der Engel des Herrn erscheint nur im Alten Testament. Die anderen Engel, die erscheinen auch im Neuen Testament und geben den Leuten irgendwelche Ratschläge oder so. Aber der Engel des Herrn erscheint nur im Alten Testament. Warum? Weil Jesus ja im Neuen Testament selbst lebendig herumläuft und nicht dann als Engel des Herrn erscheinen muss. Der Engel des Herrn wird auf verschiedene Arten bezeichnet. Im 1. Mose wird er bezeichnet als der Engel des Herrn, des Jahwe. Dann im 1. Mose 21 heißt er der Engel Gottes. Dann im Jesaja 63, 9 wird er bezeichnet als der Engel seiner Gegenwart, also Gottes Gegenwart. Und in Maleachi 3, da wird er bezeichnet als der Bote oder der Engel des Bundes. Aber interessant ist, was der Engel von sich selbst sagt. Der Engel des Herrn sagt von sich selbst. In 1. Mose 31 sagt er, ich bin der Gott zu Bethel. Also der Engel sagt von sich selbst, dass er Gott ist. Im 2. Mose 3 sagt er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams. Und im 1. Mose 16 sagt er, ich will deine Nachkommen sehr mehren, das sagt er dazu der Hagar. Und im Richter 13, 18, das haben wir gerade gelesen, wo er sagt, mein Name ist ein Geheimnis, also mein Name ist zu wunderbar. Und wenn man das alles zusammenzieht, bin ich der Meinung, kann nur eine Folgerung übrig bleiben, dass das eben Jesus war, der da erschienen ist an den drei Stellen. Die schönste Erscheinung ist die nächste Seite, um die letzte, Seite 5. Jetzt sind wir im Buch Daniel. Daniel hat etwa 500 Jahre vor Christus gelebt. Wir sind also jetzt wieder so 500 Jahre weiter. Oder wo waren wir gerade vorher? Vorher waren wir 1100 vor Christus, jetzt sind wir etwa 550 vor Christus. Und für mich ist das so eigentlich eine der schönsten Erscheinungen. Die hat mir schon immer sehr gut gefallen im Buch Daniel. Im Kapitel 3, Daniel Kapitel 3. Und da war es halt passiert, dass das Volk Israel verschleppt wurde von König Nebukadnezar nach Babylon. Der hat Jerusalem ausgeraubt, hat die Stadt zerstört, hat vor allem junge Männer mitgenommen, um die zu Hause auszubilden und die Kultur von Israel kaputt zu machen. Und dabei waren auch Daniel und seine drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego. Und Daniel und seine drei Freunde waren aber standhaft in ihrem Glauben, obwohl es junge Männer waren, die waren so 16, 17 Jahre alt, haben aber nicht gemacht, was der Nebukadnezar von ihnen wollte. Zum Beispiel haben sie am Anfang nicht von seiner Tafel gegessen, da wollte eine Fleisch und Wurst und Wein und was für sich alles gäbe, was es Gutes gäbe hat. Die haben gesagt, nee, wir wollen das fette Essen nicht, wir essen lieber Gemüse, gib uns Gemüse und Wasser, das reicht für uns. Und dann haben die Wärter noch gesagt, ja, wenn wir euch das geben und ihr seht schlecht aus, und dann schimpft er mit uns, der Nebu. Nee, aller gut, sie haben Gemüse gekriegt und haben auf einmal gesund ausgesehen und waren fit, alle. Und später raus war so eine Verschwörung am Laufe, und die wollten den Daniel weghaben, so ein paar Männer von Nebukadnezar. Und da haben sie dem König einen Vorschlag gemacht, wir bauen eine riesige goldene Statue von dir und jeder muss sie anbeten. Und der, wo sie nicht anbetet, der muss getötet werden. Und der König, oh, das klingt gut, ja. Das können wir machen, ja. Und dann haben sie eben diese Statue gebaut. Und die wussten ja, dass Daniel und seine drei Freunde diese Statue nicht anbeten werden, weil die eben streng und stark an ihren Gott, der Gott von Israel, geglaubt haben. Und die drei Freunde haben sich halt geweigert, die Statue anzubeten. Und dann hat Nebukadnezar gesagt, gut, wenn ihr das nicht wollt, dann werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Und weil er sich besonders geärgert hat über die drei, hat er den Ofen, ich glaube, 10-mal oder wie viel Mal so heiß machen lassen wie normal. Ich muss gerade mal gucken, ob das da irgendwo steht. 7-mal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Jetzt hat er das so stark angeheizt, dass die Wärter, die drei Freunde zum Ofen gebracht haben, die sind verglüht auf dem Weg zum Ofen hin. Also als die drei Freunde da reinwerfen wollten, sind diese Wärter verbrannt und getötet worden. Aber die Freunde sind dann reingefallen in den Feuerofen. Ich vermute, dass das wie so ein riesiger Topf war, wo sie oben über eine zweite Etage halt reingeschmissen wurden und unten ist geheizt worden. So stelle ich mir das vor, ich weiß nicht, wie das war. Und der Nebukadnezar guckt dann rein in den Feuerofen und denkt, er glaubt, kann seine Augen nicht trauen, was er da sieht. Er sieht die drei Freunde umherlaufen in dem Feuer. Oben war das Feuer so heiß, dass es die Wärter verbrannt hat, aber jetzt sieht er die drei Freunde im Feuer umherlaufen. Und dann sieht er noch einen vierten Mann dabei. Dann sagt er, hey, wir haben doch drei Leute reingeworfen. Ich sehe aber einen vierten da drin rumlaufen und der sieht aus wie der Sohn Gottes. Er steht im Daniel 3, Vers 25, er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Dann steht noch später, dass sie keine Brandwunden hatten, es waren keine Haare versengt, noch nicht mal Brandgeruch war an ihnen. Also die haben noch nicht mal nach Rauch oder nach Feuer gerochen, die drei. Aber ihre Fesseln waren verbrannt. Also die konnten im Feuer frei umhergehen und diese Fesseln, die sie anhatten, die sind verbrannt. Aber sie selbst und ihre Kleider und das alles wurde verschont. So, und jetzt, wie kann das sein, dass jetzt hier ein Vierter im Feuer rumläuft, der aussieht wie Gottes Sohn? Wer errettet, vor allem durchs Feuer? Wer befreit uns von unseren Fesseln? Wer rettet unserem Leben und wer gleicht auch noch dem Sohn Gottes? Gibt es eigentlich nur einer? Jesus. Ich bin der Meinung, hier ist Jesus mit den drei Freunden durchs Feuer gelaufen und hat gesagt, haben sie vielleicht noch unterhalten, indem sie da noch so ein paar Mal rumgelaufen sind. Und dann haben sie sie wieder rausgeholt und dann war Jesus auch schon verschwunden. Also die vierte Person ist dann später hier nicht mehr zu sehen. Also der war nur im Feuerofen drin zu sehen und dann war er verschwunden wieder. Was besonders interessant ist noch, dass die drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, sind ein Bild für das Israel und den jüdischen Überrest in den letzten Tagen. Es wird also so von Theologen so gesehen, dass der Daniel, das ist so ein Bild für Jesus selbst, weil der in der Geschichte auch zwischendrin mal entrückt ist oder er ist nicht da und dann erscheint er wieder. Und die drei Freunde, das soll so ein Bild sein für das Israel der letzten Tage. Und hier sieht man eben Jesus, wie er dieses Israel, diesen letzten Überrest errettet aus dem Feuer. Weil vielleicht waren auch gar nicht mehr so viel übrig von den Israeliten, die da verschleppt wurden. Und dass vielleicht Daniel und seine drei Freunde so ziemlich die letzten waren, die noch standhaft an Gott geglaubt haben und an ihm festgehalten haben. Und hier beweist sich, wer treu zu Gott hält, den errettet Gott auch am Schluss. Und so sind eben diese drei Freunde von Jesus selbst errettet worden. Dieses Wunder war so groß, dass der Nebukadnezar danach den Gott Israels gepriesen hat und angebetet hat. Zumindest halt mal für kurze Zeit. Und hat verkündet, dass das der größte Gott wäre und nur den müsste man anbeten. Und da war er also ganz begeistert davon. Also es war schon, muss schon eine beeindruckende Situation gewesen sein. Und er hat sie dann auch befördert, den Schadrach, Meschach und Abednego. Sind also Provinz, wie sagt man das, so Statthalter geworden oder so. Gut, noch als letztes jetzt. Da gibt es eine Prophetie von Jesaja im Kapitel 9, das steht da auf dem Manuskript ganz unten als letztes auf Seite 5, könnt ihr gerade gucken. Und das fasst das Ganze so ein bisschen zusammen jetzt von diesen fünf Erscheinungen. Die sind alle irgendwo da drin zu finden in der Prophetie vom Jesaja. Und da steht, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also da haben wir wieder diesen wunderbar, mein Name ist wunderbar oder zu wunderbar. Dann haben wir wieder den Fürst des Friedens, das war der Melchisedek, der Vater der Ewigkeit, das war der Schöpfer, der von Anfang war bis zum Ende. Und der starke Gott kann man vielleicht beziehen auf diese Erscheinung als Kriegsherr, als der Heerführer. Und so denke ich, dass also das bestimmt fünf Erscheinungen waren, die Jesus den zwei Jüngern da auf dem Weg nach Emmaus erklärt hat. Und ich denke, so 11 Kilometer, das ist auch ein recht langer Weg, da kann man viel erklären. Es gibt auch bestimmt noch jetzt viele andere Stellen und Prophetien, aber das wäre dann Thema für ein anderes Mal. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder habt ihr noch Ideen oder fällt euch noch was ein? Oder seid ihr nicht einverstanden mit dem, was ich gesagt habe? Habt ihr Einwände? Weil ich denke, da sind bestimmt Fehler drin. Ich kann das hier halt auch nicht so. Fällt euch was auf irgendwie? Dann sagt's. Bitte? Genau. Redet jetzt. Mike?
Ich konnte ja sagen, der vierte Mann im Feuer sieht aus wie der Sohn Gottes.
Ich denke, dass der vielleicht besonders geglänzt hat oder ein besonderes Aussehen hatte, dass er das sofort assoziiert hat mit, so wie der aussieht, das kann nur ein Sohn von Gott sein, zum Beispiel. Also so stelle ich mir es vor, weil der Nebukadnezar hat ja nicht an Gott geglaubt. Der hat ja an die Baalsgötter geglaubt, was sie in Babylon hatten. Ne? Aber ich denke, dass das so eine markante Erscheinung war oder ein markantes Aussehen, dass er sofort gewusst hat, erstens mal laufen die im Feuer rum, das kann eh nicht sein. Also entweder träumt er das oder wenn das wahr ist, dann muss es was mit denen ihrem Gott zu tun haben, mit denen drei. Und dann hat er vielleicht besonders geglänzt oder besonders aussehen, dass er gewusst hat oder eine Eingebung hatte vielleicht und sagt, das sieht aus wie Gottes Sohn. Ne? So stelle ich mir es vor. Bei mir steht, als wäre er der. Moment, muss ich gerade mal gucken.
Ja, ich meine, der hat ja mehrere Götter geglaubt, der kannte ja nicht.
Ja, ich denke, der hat einfach das Wort zu erkennen, dass das mindestens irgendwas Besonderes
ist. Ja, vielleicht hat er es auch nicht als der Sohn Gottes Israels gemeint, sondern allgemein.
Ja.
Ja, bestimmt. Ja, er gleicht dem eines Göttersohnes. Ja, hatte ich auch vorhin vorgelesen. So, ja. Das habe ich ja auch so da drin, steht da hinten, oder?
Ja, du hast da drin schon Göttersohn.
Ja, genau. Ja. Ja. Aber ich denke, dass kein anderer Göttersohn die drei Freunde retten wird. Von dem seine Baalsgötter. Das ist ja die Frage, ob es überhaupt gibt. Ja, gut, aber ich denke, das kann eigentlich nur ein Sohn Gottes gewesen sein. Bitte? Mir hat die Zeit nicht mehr gereicht, das alles fertig zu machen, weil das sollte ich eigentlich erst in 14 Tagen machen hier. Und ich bin heute Abend eingesprungen und dann ist das alles jetzt so ein bisschen kurz und knapp gewesen. Das wollte ich noch nachgucken. Ich wollte es noch gucken, weil ich mich selber gefragt habe, aber ich hatte keine Zeit mehr dazu.
In der Englischen heißt es wie der Sohn
Gottes. Ah ja. Also dort heißt es wörtlich übersetzt like the Son of God, oder? Bitte?
Is like the Son of God.
Ah, is like the Son of God, ist es im Englischen, ja. Ist wie der Sohn Gottes. Ja, aber das sind ja, ich sehe, die Übersetzung ist auch wieder ein bisschen anders. Dann. Jo, genau. Die werden ja auch verbrennt, denke ich mal. Okay, dann beten wir, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Und wir danken dir, dass es so überwältigend sein kann, Herr Jesus, und so erstaunlich sein kann, dass wir dich überall finden in der Schrift, Herr. Wir danken dir dafür, dass du ein lebendiger und allmächtiger Gott bist, der von Anfang an war und der ewig ist und kein Anfang und kein Ende hat, Herr. Wir danken dir dafür, dass deine Schrift so genial ist, Herr, dass man wirklich dich überall drin findet und dich drin sehen kann, Herr Jesus, und dass alles auf dich hinweist, dass das Alte Testament vorzeigt auf dich und das Neue Testament zurück auf dich und von dir erzählt, Herr. Und es ist einfach so klasse, finde ich, finde es einfach toll. Danke, Herr Jesus, dafür. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort sich einfach festsetzt in unseren Herzen und dass wir uns das jetzt gut behalten können, was wir heute Abend gelernt haben, und dass wir uns daran erinnern, wenn irgendwelche Fragen aufkommen oder uns Leute damit konfrontieren, Herr, dass wir Argumente haben, Herr Jesus, dass wir das einfach weitergeben können und dass es sich festsetzt in uns, Herr. Und wir danken dir einfach noch einmal für alles, Herr Jesus, was du uns schenkst, und wir danken dir für deine Liebe und für deine Gnade, Herr Jesus. Und wir bitten dich jetzt nochmal für all diese Dinge in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.